Im Kopf des Trainers wird Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de.
Hallo und ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Michael Weiß. Hallo, Herr Weiß.
Hallo, Herr Schäuble.
Wir haben über sehr spannende Stationen im ersten Teil schon gesprochen. Sie leben in Japan. Sie haben in der Mongolei als Nationaltrainer gearbeitet, auf den Philippinen. Dazu haben Sie auch angedeutet, was so einige Schwierigkeiten in Ruanda in Afrika waren. Sie waren Clubtrainer in Afrika, waren technischer Direktor in Ruanda, Clubtrainer in Rumänien. Jetzt gerade eben, aktuell, warten Sie auf den nächsten Trainerjob. Wie fühlt sich das denn gerade an?
Ich habe in den letzten Monaten oder seit ein, zwei Jahren engen Kontakt mit Jürgen Gede. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Jürgen Gede was sagt, war früher, kommt aus Schalke, aus Gelsenkirchen und war jetzt drei, vier Jahre technischer Direktor in Vietnam. Und wir haben uns angefreundet und haben telefoniert alle 14 Tage immer eine Stunde. Und der ist ja jetzt über 60 schon, aber noch sehr gut im Saft. Und bei ihm kann ich mich immer so ein bisschen ausheulen, weil er sehr, sehr verständnisvoll ist und die Dinge auch sehr, sehr gut kapiert und selbst mitgemacht hat und jetzt weg von der Trainerschiene Richtung Technical Director ist und Jugendausbildung und dann nicht mehr so im Brennpunkt steht. Ich werde immer psychopathisch so ein bisschen, wenn so 3-4 Monate rum sind. Eigentlich schon von Anfang an gucke ich schon, dass ich direkt die nächste Stelle kriege. Und ich bin auch sehr sicher, dass ich eine Stelle bekommen hätte. Ich hätte zum Beispiel Zimbabwe-Nationaltrainer annehmen können, aber da war mir das Salär zu niedrig. Dann haben sie einen aus Kroatien genommen, der das akzeptiert hat. Das wäre eine tolle Sache gewesen, weil die überragende Spieler haben, die alle im Ausland spielen und in Aston Villa und was weiß ich wo. In Frankreich ist jetzt einer zu Olympique Lyon gewechselt. Tolle Spieler. Es wäre toll gewesen. Vielleicht war es ein Fehler, auf die Finanzen auch zu gucken, aber das war zu dürftig.
Können Sie da eine Hausnummer nennen, dass man da irgendwie so einen Ansatzpunkt hat?
Nee, möchte ich nicht. Das muss jeder selbst rausfinden. Man muss das deutsche Lehrgut ein bisschen protektieren. Es gibt aus dem Balkan, das ist ja auch ein offenes Geheimnis, ja, das weiß jeder, dass die Preise einfach drücken, ja. Und wenn die Nationen das dann halt so machen, dann müssen sie es halt so machen, ja. Aber ich gehe nicht weg von meiner Familie und bin dann in diesem Pool mit diesen Dumping-Leuten, das möchte ich nicht, ne? Also ich verlange jetzt wirklich bei weitem nicht viel, aber das muss schon in einem gewissen Rahmen sein, ja. Und deswegen habe ich das leider nicht machen können. Taiwan war eigentlich klar, fast, und dann haben sie doch im Endeffekt sich für einen Lokalen entschieden. Taiwan wäre 2 Flugstunden von hier, wäre perfekt für mich gewesen. Viele Möglichkeiten, die jetzt in der Pipeline sind. Eine ganz warm, würde ich sagen, fast schon an Eis gehend, in Südostasien, Nationaltrainer. U23 Nationaltrainer, U19 ist das Ziel, 2-3 Jahre genau das Gleiche zu machen, wie in der Mongolei, wie in den Philippinen. Dafür habe ich mir jetzt so ein bisschen Ruf erworben. Also ich bin zuversichtlich, dass es bald wieder losgeht. Allerdings ist es erst dann klar, wenn es unterschrieben ist, ne? Und es fließt viel Wasser in den Rhein runter, bis das der Fall ist. Da muss man geduldig sein, da muss man clever sein, da muss man gucken, dass man die richtigen Worte findet, die richtige Ansprache findet. Ich gehe davon aus, dass diese oder nächste Woche ein Interview mit dem Verband auch möglicherweise per Zoom stattfinden wird. Und dann hoffen wir, dass es klappt, dass ich einen Schulstart bekomme.
Also nach 3-4 Monaten, haben Sie angedeutet, wird es schwierig für Sie?
Nee, es wird im Prinzip direkt. Ich weiß, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin nach den Philippinen direkt, was sehr, sehr schwer zu verdauen war, nur mal am Rande erwähnt, weil es war ein überragender Job und wir hatten eigentlich im Mai 2014 ein Turnier, das hat sich in Asien damals Challenge Cup genannt. Das sind 8 Nationen, die da gekämpft haben. Da war Myanmar dabei, Turkmenistan dabei, Tadschikistan dabei und Maldives und solche Nationen, die Philippinen, Afghanistan auch. Und es war eigentlich klar, Und darauf war alles ausgerichtet, dass wir dieses Turnier gewinnen. Weil wir einfach durch diese Mixed Heritage Players einen Vorteil hatten, eindeutig. Wir haben Profis gehabt aus Holland, aus Dänemark, von Karlsruhe, Stefan Schröck aus Fürth, Hoffenheim damals, Neil Etheridge, der in Fulham gespielt hat und dann bei Cardiff in der Premier League ein ganzes Jahr überragend gehalten hat. Also wir haben eine super Mannschaft gehabt und es ging eigentlich nur darum, eine vernünftige Vorbereitung und dann Post ab, ja. Das war klar. Die Mannschaft war klar. Gut, dann hat der Teammanager hat den Trainer gewechselt, hat mich gewechselt, hat einen anderen Trainer geholt. Da gab es dann Veränderungen, da gab es dann interne Zwistigkeiten und dann haben sie wohl das Endspiel erreicht, aber haben es verloren 1-0 gegen Afghanistan. Und der Gewinner ist zum Asien-Cup 2015 nach Australien gefahren. So, und ich hole jetzt weit aus, ja. Dann bin ich direkt nach Galati gegangen. Das war leider nach 4 Monaten vorbei, war auch eine tolle Sache eigentlich. In dem Moment, wo sich die Sache entwickelt hatte, haben sie gesagt, okay, wir holen einen Rumänen, wir holen einen anderen Trainer.
Die wollten aber auf den Punkt hinaus, dass es von Anfang an schmerzt oder was am meisten schmerzt, oder?
Ja, danach habe ich 1,5 Jahre fast keinen Job gehabt, bis ich dann nach Vitalo, nach Burundi gegangen bin. Und also ein gutes Jahr. Und dann ist es irgendwann nicht mehr absehbar, wann kommt was, ja. Ich hatte dann im 2015 hatte ich innerhalb einer Woche eine Sache war, mit Felix Magath in Japan einzusteigen, hier um die Ecke bei Sagan Tosu. Das war relativ weit gediehen, hat sich dann zerschlagen. Und parallel habe ich die U23 in Malaysia, war ich einer der letzten Kandidaten. Es hat sich dann in einer Woche alles zerschlagen. Und das ist mental sehr, sehr schwer zu verkraften. Weil es geht dann nicht weiter. Es ist ja nicht so, dass immer die Jobs jeden Tag, dass du 10 Angebote hast. Es ist ja so nicht. Ne? Du musst ja immer telefonieren, machen, tun, hören, das, LinkedIn und so weiter, verschiedene Connections, Berater und so weiter und so fort, Verbände, Präsidenten, Leute, die du kennst, ist Daily Business. Und wenn du dann die Perspektive verlierst, dann wird's schwer. Weil wenn du dann 1,5 Jahre weg bist, da bist du auch mal ganz weg, ja. Und dann kam die Mongolei später 2017, 16 bin ich dann, habe ich die in Tokio getroffen und habe das dann
klar gemacht. Aber wenn ich da gerade kurz einhaken, gerade in so einer Phase, in der es so schwierig ist, wie überwinden Sie dann so eine Enttäuschung, wenn dann vielleicht innerhalb von einer Woche 2 Trainerjobs eben nicht klappen?
Wie soll ich sagen? Du musst ja damit klarkommen. Ich meine, ich bin ja noch im Vergleich. Ich arbeite jetzt 23 Jahre im Job und war in den 23 Jahren 3 Jahre ohne Anstellung. Maximal 3 Jahre. Ich denke, das ist eine sehr gute Quote. Und das sage ich mir dann halt immer. Es gibt so viele, ja, so viele Profitrainer, UEFA Pro License Holders, ja. Deutsche Trainer, die schon mal gar nicht ins Ausland gehen, nur mal als Beispiel. Die dümpeln dann irgendwo in der Regionalliga rum, kriegen dann keinen Job mehr, haben keinen Erfolg. Die sind dann weg. Verstehen Sie, die sehen sie gar nicht mehr, die hören sie gar nicht mehr. Also da habe ich es noch einigermaßen gut, weil ich eine Nische bediene, die wo viele einfach gar nicht machen würden. Nach Ruanda, wer wäre damals nach Ruanda, wären nicht viele hingegangen. In die Mongolei. Da wäre mal gar keiner hingegangen. Ich gehe dahin. Verstehen Sie? Pakistan ist was noch für die nächsten Jahre irgendwann möglicherweise auf dem Plan steht. Wer geht nach Pakistan? Würden Sie nach Pakistan gehen?
Ja, nicht. Was reizt Sie denn an diesen ganzen exotischen Ländern und Stationen, die Sie schon hatten, am allermeisten?
Sehen Sie, der Otto Pfister hat gesagt, ja, wenn du Frauen und Kinder hast, wenn du keine Sprachen kannst, wenn du in Wanne-Eickel bleiben willst, da bleibt in Wanne-Eickel oder in Duisburg oder in Hamm oder was, in Dannenfels, wo ich herkomme. Verstehen Sie? Ich habe die Welt gesehen. Ich habe durch den Fußball die Welt gesehen. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt, ich verdiene ganz gut, ich verdiene nicht überragend, aber ich verdiene gut. Wir leben gut, wir haben ein schönes Haus. Die Kinder kriegen alles in den Arsch geblasen, Entschuldigung, was sie wollen. Ja, wir können denen alles bieten. Von daher kann ich zufrieden sein. Die materielle Seite ist die eine. Aber das Allerbeste ist, ich sehe die Welt. Ich habe alles gesehen. Ich war überall. Ich war im Middle East in fast allen Ländern, außer in Saudi. Ich war in Europa in fast allen Ländern. Ich habe in Amerika, haben wir Camp gehabt mit den Philippinen in Chicago, 14 Tage, Wahnsinn. Ich habe alles gesehen, vieles gesehen. Wer kann das, wer hat das? Ja? Wer hat sowas? Wer kann von sich sagen, dass er durch den Fußball die Welt sehen kann? Nicht viele Leute. Und das ist das Allerentscheidende. Drei Jahre in der Mongolei. Ja, wissen Sie, was da abgeht? Wissen Sie, wie das ist? Wissen Sie, wie das ist, bei minus 30 Grad durch den Schnee zu stöbern und in der Eiseskälte, dass du denkst, du erfrierst? Oder in Ruanda. In Ruanda, wissen Sie, was das für ein Wahnsinnsland ist? Wissen Sie, was dafür, wie schön das ist? Da gibt's die Gorillas, da gibt's an der Grenze zu Kongo gibt's den Kivu Lake. Das musst du sehen. Das ist, kannst du mit Geld gar nicht bezahlen. Philippinen. Haben Sie schon mal die Insel Palawan? Haben Sie da von der Insel Palawan was gehört? Das ist eine der besten Inseln in der Welt. Das müssen Sie sehen, Boracay. Und ich bin jetzt kein Urlauber während dem Job, verstehen Sie mich nicht falsch, aber das kommt natürlich, du lebst in einem anderen Planeten für 2-3 Jahre, gehst voll rein in die Sache und das ist exciting, das ist ja, turned on, macht Spaß, ist hot, ne? Ist schockt, ne? Und das kann man mit Geld nicht bezahlen, ja.
Afrika haben Sie angesprochen, Ruanda, Burundi haben Sie gearbeitet. Es gibt natürlich auch in Europa sehr viele afrikanische Spieler. Von der Herangehensweise als Trainer, was muss ich da beachten, wenn ich einen afrikanischen Spieler coache im Vergleich zu einem europäischen Spieler?
Das ist eine gute und schwierige Frage zugleich. Sie müssen sich um die Jungs kümmern. Das müssen sie generell machen. Das müssen sie vielleicht mit einem Rumänen oder mit einem Ostblock-Menschen nicht so machen. Aber mit einem dunkelhäutigen Spieler, mit dem müssen sie sich auseinandersetzen, um den müssen sie sich kümmern. Dem müssen sie helfen. Dem müssen sie auch vor die Hörner stoßen. Wenn er zu locker ist, wenn er zu easy ist. Da bedarf es guter Qualitäten. Natürlich, wenn sie Französisch und Englisch und Portugiesisch eventuell, wenn sie da von der Kommunikation, wenn sie das können. Sehr, sehr großer Vorteil, ohne Frage. Am besten jemand abstellen vom Club, der diesbezüglich stark ist und der sich wirklich um die Jungs kümmert in der Freizeit und die nicht einfach so dahin dümpeln lässt. Wissen Sie, das haben viele, ich komme aus Kaiserslautern, ich bin großer Fan von FC Kaiserslautern, leider geht's immer mehr in Bach runter. Und die hatten mal einen Spieler gehabt. Es war ein Traumspieler. Lincoln hieß der. Lincoln? Sagt Ihnen noch was? War dann in Schalke?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Dann haben sie noch einen gehabt vorher. Mir fällt der Name jetzt in deinen Linksfuß. Das war ein Traumspieler. Der ist gekommen im November. Du hast gesehen, der ist technisch, das war so ein Özil-Typ, Linksfüßler, hat den letzten Pass gespielt, Zehner damals noch. Mensch, wie hieß denn der noch? Vergiss jetzt den Namen. Toller Spieler. Der hat dann nach 2-3 Monaten haben sie gesagt, ja, der lernt die deutsche Sprache nicht. Ja, der trainiert nicht richtig. Ja, der ist so kalt für den und so weiter und so fort. Ah ja, hey, da muss ich mich um den kümmern, ey. Da muss ich hinten dran sein. Da muss ich jeden Tag dem helfen. Da muss ich ihm jemand zur Seite stellen. Da muss ich gucken, dass der Übersetzer eng dran ist und so weiter und so fort. Verstehen Sie? Ich kann nicht für viel Kapital Geld oder Leute holen, oder in Afrika junge Spieler für wenig Kapital entwickeln, ohne dass ich mich um die kümmere und sie einfach nur auf dem Fußballplatz sehe. Das ist zu wenig. Ich muss da dran sein. Generell mit jedem Spieler. Vielleicht mit Japaner und Koreaner weniger, weil die selbst zurechtkommen. Die machen das teilweise schon, ja. Aber für Afrikaner, da ist in die Arme nehmen und anspornen und einen Joke machen, lustig sein, nicht zu ernst. Das ist ganz wichtig, ja. Ganz wichtig. Gute Jungs. Man hört dann, in Deutschland hört man dann Geschichten, ja, die grillen dann auf dem Balkon und die machen Voodoo und dann erzählen die Leute irgend so einen Unsinn, so einen Müll, ja. Und der Grund wahrscheinlich, ich will es niemandem unterstellen, ist, weil sich einfach keiner um die kümmert. Ja, du musst dich kümmern um die Jungs. Du musst Leute finden. Ist doch nicht so schwer.
Jetzt hat jedes Land ja seine eigenen Eigenheiten, was die Trainingsübung zum Beispiel betrifft. Was ist Ihnen in Afrika da am meisten aufgefallen? Was ist so die beste oder die Lieblingstrainingsübung der Afrikaner?
Die Afrikaner sind wie die Asiaten im Prinzip. Die nehmen alles an. Die machen alles mit. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben mit Burundi, mit Vitalo, haben wir neben so einer Moschee trainiert. So eine Moschee. Da haben die gebetet und da war so ein Acker, kann man sagen. Also in Deutschland würde man sagen Acker. Das war so ein trockener Hackplatz mit so Grasbüscheln drüber. Da sind als die Schafe noch drauf rumgelaufen. Die muss man dann verscheuchen. Ja. Und da waren die morgens um 7:30 waren die da, weil dann war es zu heiß. Ja. Dann haben wir um 7:30 haben wir mit dem Training angefangen. Und da ist die Staubwolke immer durch das kleine Plätzchen gezogen. Ja. Das ist normal. Und der Keeper hat mit kurzen Hosen, hat voll Power-Torwart-Training gemacht. Scheißegal. Hat den nicht gekümmert. Voll durch. Da wird nicht rumgejammert, da wird durchgezogen. Da fliegt auch mal einer hin und ist und schürft sich auf und hat's Blut dran. Ja, da wird ein bisschen braune Erde drüber gemacht und dann fertig. Nicht bei uns da mit Mull und alles abdecken. Nee, da ist kernig, Härte angesagt, ja, und Härte gegen sich selbst und auch Härte, was das Leben betrifft. Die sind für ihre $200 oder $300, die sie da gekriegt haben, sind die jeden Tag beim Boss ins Büro und haben gebettelt und gemacht und getan. Jeden Tag gab es Zinnober wegen Geld. Ja. Und diese Hunde dort, ja, die Clubs besitzen, die lassen die dann zappeln wie so ein Fisch im Netz, ja. Was? Du willst dein Geld? Okay, dann musst du erstmal spielen. Ja, dann spielen sie, dann rennen sie wieder. Ja, dann gibt's wieder ein bisschen, ja. Und wenn es dann nicht so läuft, dann wird wieder der Hahn zugedreht, das Telefon hat abgenommen und in die andere Richtung geguckt, wenn du sie siehst. So läuft es ab. Wenn da einer durchkommt und der kommt dann nach Europa, da können Sie sich zu 80% sicher sein, dass der im wahrsten Sinne des Wortes Gras frisst. Aber wie gesagt, um die musst du dich kümmern. Musst dich halt kümmern. Kannst nicht so da nur auf Profi machen und dann dir einfach da laufen lassen. Das geht. Das bringt nichts.
Wenn Sie das Stichwort Härte ansprechen, diese eine Frage stelle ich jedem Fußballlehrer, den ich interviewe. Was ist die härteste Trainingsübung, die Sie im Repertoire haben?
Die härteste Trainingsübung, die ich habe, würde ich sagen, ist es die Zweikampfschulung über 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4 auf engem Raum über längere Perioden. Ne? Also nicht nur, ich habe gehört von Kollegen 10, 20, 30 Sekunden. Nee, da machen wir schon 1, 2, 3, 4 Minuten. Also 1 gegen 1, eine Minute, 2 gegen 2, 2 Minuten, dass die Jungs richtig Zunder in die Beine reinbekommen. Ja. Und was ich dann noch mache, ich spiele dann am Schluss mit der ganzen Gruppe. Wenn ich zum Beispiel mit 8 Leuten mache ich dieses Training, ja. 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4, auf engem Raum mit vielen Bälle kommen von allen Seiten, umschalten, Defensive, Offensive und so weiter und so fort. Und am Schluss machen wir Intervallläufe. Zum Beispiel von der Torauslinie bis zur Mittellinie. 10 Sekunden. Und haben 10 Sekunden Pause. Oder sie machen 10 Sekunden, 10 Sekunden, also 20 Sekunden und haben 20 Sekunden Pause. Die können sie sich immer aussuchen. Da machen wir dann 5 Minuten Sets. Und da sehen sie, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und da wird dann schon mal gejapst, ne? Aber da musst du, in diese Bereiche musst du reinkommen, wenn du weiterkommen willst. Und da spielt es auch keine Rolle mit GPS und sauer sein und so. Das ist dort alles wirklich sekundär. Ne? Also an so Dinge kann ich gar nicht denken, weil ich habe ja die Möglichkeiten überhaupt nicht. Ne? Ich muss sehen, was los ist, was die Spieler leisten können. Und die Grundbasis ist für alles, ist die Physis. Ja, das heißt nicht blinde Läufe um einen Platz rum. Das machen wir auch mal. Um ein bisschen zu sehen, wie jeder, ich mache 1000 Meter Läufe zum Beispiel, 7000 Meter Läufe, ja. Und wenn ich sehe, dass sie alle in einer gewissen Zeit sind, 3,5 Minuten, 4 Minuten maximal, und wenn das alle so können, und dann sagen wir, okay, der letzte Lauf, den lassen wir sein. Ihr habt ordentlich gearbeitet, fertig. Ja. Aber die Intervallläufe, wenn du schon kaputt bist, die sind hart. Die sind hart. Und da wird gejammert, aber das gehört dazu.
Sie haben ja sehr viele, vielleicht sogar die meisten Ihrer Spiele als Trainer mit Mannschaften bestritten, in denen Sie der Underdog waren. Wie ist die Herangehensweise, wenn man erstmal weiß, dass der Gegner besser ist?
Ich habe, wenn ich die Philippinen nehme und wenn ich Mongolien nehme, ja, ich habe in Philippinen hatte ich im Prinzip immer nur, im ersten Jahr war es ein bisschen besser, weil wir da alles zusammengewürfelt haben und ganz viele neue Spieler gekommen sind und hatten längere Camps, also Camps von 10, 12 Tagen, 14 Tagen. Auch nicht so viele, aber die hatten wir. Aber dann im zweiten, dritten Jahr waren es immer nur 4, 5 Tage und die kommen ja dann in die Philippinen oder nach Bahrain oder nach Kuwait oder so direkt geflogen. Und dann haben die Jetlag, da kannst du ja gar nicht, diejenigen, die Jetlag hatten, die sind um die Runden gelaufen, haben ein bisschen Ringelpiez mit Anfassen gemacht, haben einen Ball hochgehalten, ein bisschen Eck gespielt und dann rein. Da geht's nur um Regeneration, dass du frisch bist am Spieltag. Dann gibst du halt, es ging im Prinzip nur darum, dass die besten Spieler mit gewissen Vorgaben und die Setpieces einteilst, ja, defensiv, offensiv, das war's dann, ne? Weil die Motivation war riesig, für das Land zu spielen, ja. Ob da jetzt einer mit spanisch-philippinischer Herkunft war, einer mit dänisch-philippinischer Herkunft, deutscher-philippinischer, englisch-philippinischer Herkunft, das war wichtiger, die Gruppe, die ja auch kulturell unterschiedlich besetzt war. Ja, die Engländer und die Amerikaner waren immer an einem Tisch als Beispiel, ja. Und die Deutschen und die Spanier und die Dänen, die haben sich gut verstanden. Und die Gruppen, das waren so ein bisschen, war so ein bisschen Gruppenverhältnis, was in Stresssituationen ein bisschen in verschiedene Richtungen ging.
Also das Spiel, also was heißt das für Spiel? Also wie ist so die Herangehensweise im Spiel, wenn ich weiß, ich bin Underdog und habe vielleicht auch diese verschiedenen kulturellen Grüppchen?
Nee, das wollte ich sagen. Ich wollte sagen, uns ging es dann darum, den Team Spirit und die Gruppe so stark zu machen, dass sie im Spiel ja die Vorgaben sehr gut umsetzen konnte und united war, also zusammen war. Ja. Und die Spiele waren eigentlich dann im zweiten, dritten Jahr so gut, auch technisch, dass wir mehr Possession-Fußball spielen konnten. Ich will immer technisch sauberen Fußball spielen. Ja. Ich möchte relativ zügig nach vorne, aber wenn es dann halt nicht passt, auch umkippen und wieder zurückspielen und Ball Possession also haben. Technisch guter Fußball, Direct to Touch, Sweet Touch Maximum und natürlich viel in Gegners Hälfte spielen. Ja, das ist das Ziel. Das war mit den Philippinen möglich. Das haben wir dann im ersten, zweiten, dritten Jahr auch durch die Qualität der Spiele immer weiter nach vorne schieben können. Bei der Mongolei ging es darum, die physischen Attribute so stark zu machen, dass wir haben im dritten Jahr dann früh gepresst gegen Teams wie Kirgisistan und gegen Tadschikistan zu Hause, auch Myanmar, und haben denen richtig große Probleme bereitet. Wir konnten offensiv nicht viel machen, weil wir einfach nicht gut genug waren oder die Entwicklung noch nicht so vorangeschritten war. Nichtsdestotrotz, ich möchte nicht sagen, das Spiel des Gegners zerstören oder das Spiel des Gegners unterbrechen, aber in diese Richtung ging's. Also im Aufbauspiel schon, in deren Aufbau im ersten Drittel von hinten raus nicht zu tief reindringen lassen, sondern Push-up und so früh wie möglich vorne schon die Spitze oder die zwei Spitzen und die Spieler hinten dran schon mit 5, 6 Mann ins frühe Pressing reingehen. Das war in der Mongolei dann am Ende sehr erfolgreich. Außer in Japan natürlich vor 50.000 Zuschauern. Da haben wir dann 25 Minuten, hat es 0-0 gestanden. Aber dann hat es geklingelt, bum, bum, bum. Und ich meine, 6-0 gegen Japan haben wir verloren. Aber ich würde sagen, für die Mongolei ist nicht so schlecht. Ne? Mit allen Profis, die mit der besten Mannschaft, also mit allen. Mit Yoshida von Southampton, mit Nagatomo von Fenerbahce Istanbul, mit Minamino von Liverpool und so weiter und so fort. Also mit allen Besten. Es war nicht so, dass die zweite Mannschaft oder so da wäre. Beste Mannschaft.
Was ist das beste Spielsystem, wenn man als Underdog auf den Platz geht?
Das muss jeder für sich selbst rausfinden, weil man ist geneigt vielleicht zu sagen, 5-4-1 um die Seiten zuzumachen, mit in der Mitte mit drei Leuten, mit Stoppern und halt Catenaccio mehr, also richtig fest zumachen hinten und an der Mittellinie erstmal das Aufbauspiel stören. Ich habe 4-1-4-1 immer gespielt, weil ich, wie gesagt, die Fünferreihe vorne wollte ich immer auf die Gegner früh drauf schicken. Ne? Und das hat dann, ich habe die Spieler dafür ausgewählt. Das waren nicht unbedingt die besten Spieler, aber das waren die Spieler, die dieses System sehr, sehr gut verinnerlicht hatten. Ich hatte einen starken Volante-Spieler, also den zentral defensiven Mittelfeldspieler. Das war ein Tier. Ne? Der war taktisch nicht so klug, aber der war schnell und schnell in der Position wieder zurück, hat gepusht, war relativ ballsicher, ja, und hat die Jungs immer wieder, ne, organisiert. Das hat ein bisschen Zeit gekostet. Der war auch zwischendurch überhaupt nicht verfügbar und das war so ein Problem, ja. Und das haben wir aber sehr, sehr gut gelöst. Und ich war jetzt ein bisschen traurig. Ich habe noch ein bisschen spekuliert, dass man vielleicht wieder in die Mongolei doch nochmal zurückkehrt, weil das Potenzial jetzt richtig gut ist. Ne? Und da wird sich noch mancher sehr, sehr wundern. Ne? Weil die jetzt einfach diese Erfahrung im Ausland haben, gewonnen haben, gegen starke Gegner sich zu duellieren und dann nicht mehr so nervös sind, auch mit dem unter Druck besser agieren und cooler sind. Ja? Das ist dieses Modell gilt für jede Mannschaft.
Sie spielen als Underdog gegen eine Mannschaft, die offensichtlich stärker ist. Wie finden Sie da in der Ansprache, in der Kommunikation an Ihr Team die richtige Balance zwischen den Gegner loben und aber auch die eigenen Stärken herauszustellen?
Also wir machen immer, wir gucken uns sehr, sehr lang Spiele vom Gegner an. Ich weiß, dass für Profis und für entwickelte Nationen 15 Minuten, 20 Minuten, kurze Sessions, ne, weil die wissen das alles schon. Ich mache genau das Gegenteil. Ich mache 2-Stunden-Meetings manchmal. Manche schlafen manchmal ein, dann gehe ich so hin und mache und so. Wach da auf, da gibt's eine Backpfeife, also nicht eine richtige Backpfeife, aber ne, eine verbale, und dann geht's weiter. Weil die sind so schlecht, die sind auch so schlecht in der Observation, die sind auch so noch nicht so entwickelt, schlecht ist kein gutes Wort, aber die sind noch nicht so entwickelt in der Observation von einem Spiel. Und da musst du die Leute hinführen. Mehr und mehr und mehr. Und es geht nicht in 15 Minuten. Es geht nicht. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass viele das nervig fanden, aber da lasse ich auch nicht mit mir reden. Ne? Das werde ich dann, je nachdem, wo ich jetzt hingehe und voraussichtlich ist wieder so ein Underdog, werde ich das ganz genauso machen. Weil ich sehe den Fortschritt. Ich sehe den Fortschritt ganz, ganz klar. Und ich lobe den Gegner nicht besonders. Ich meine, Japan muss ich nicht loben. Ja? Japan ist stark, das weiß jeder. Aber ich sage, Jungs, das ist ein Fußballspiel. Und wenn ihr genau das macht, so wie wir es vereinbart haben, wenn ihr seht, dass eure Entwicklung so stark ist, dass ihr da ganz normal spielen könnt, dann nimmst du denen den Druck. Du musst denen den Druck nehmen. Du musst sagen, hey, habt ihr jemals dran gedacht, in Yokohama oder in Saitama-Stadion vor 50.000 Leuten zu spielen? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein Traum, wenn Sie sich vorstellen, was das für ein Stadion ist. Es war wie ein Fünf-Sterne-Restaurant war das. Der Rasen, das Ambiente, die Zuschauer, die Anzeigetafel, alles, die Zuschauer, das erlebst du nicht. Da darfst du nicht nervös sein. Da musst du, das ist sexuell attraktiv, kann man fast sagen. Das ist ja erotisch. Verstehen Sie? Für so Leute, die das nie erlebt haben, die irgendwo in der Mongolei vor 100 Zuschauern, wenn überhaupt, spielen und wo der Wind bläst und wo du bald umkommst beim Spiel.
Aber die haben doch dann viel zu viel Lampenfieber. Wie steuern Sie dem Lampenfieber entgegen?
Ich hab ja vorhin schon erwähnt, die Herangehensweise ist im Prinzip auf 2-3 Jahre ausgerichtet. Und je mehr Camps du hast, je mehr du durch das harte Training gegangen bist und je mehr Erfahrung du in diesen Spielen dann sammelst. Ich mache dann 4 Spiele in 10 Tagen. 4 Spiele in 10 Tagen, volles Rohr, ja. Und es ist hart. Und dann wirst du stärker. Dann wirst du automatisch stärker. Ich habe in den Philippinen haben wir immer gesagt, wir trainieren doppelt so hart, als das Spiel von uns verlangt. Weil wenn wir doppelt so hart trainieren, sind wir im Spiel, haben wir Freiheit, wir sind frei, wir können frei spielen, ohne Lampenfieber haben zu müssen. Wir sind fit, wir sind mental stark, wir sind vorbereitet. Wir verlieren möglicherweise, aber wenn uns jemand schlägt, dann muss er alles geben, dann muss er sagen, hey, die Philippinen und die Mongolei, mit denen müssen wir rechnen, die können wir nicht einfach so wegputzen. Und das ist immer mein, das war immer mein Ziel und so habe ich, so werde ich auch weiterhin arbeiten.
Einen Underdog gibt's bei unserem letzten Element in dieser kleinen Show nicht. Also, alle haben die gleichen Möglichkeiten bei unserem beliebten Quiz. Auch Sie, wie jeder Fußballlehrer, kriegt am Ende nochmal 10 Fragen gestellt innerhalb von 2 Minuten. Sie haben die Besonderheit, dass wenn Sie Sekunden übrig haben am Ende, dass diese Sekunden noch multipliziert werden mit all den Punkten, die Sie bis dahin schon gesammelt haben. Also so schnell wie möglich, so richtig wie möglich sein. Wenn Sie mal nichts wissen, gebe ich Ihnen vielleicht einen Tipp oder Sie sagen schnell weiter oder weiß nicht, dann geht's zur nächsten Frage. Die Fragen am Anfang sind natürlich leichter als dann hinten raus. Und dann kriegen wir das hin. Der Regisseur stoppt die 2 Minuten. Die 2 Minuten beginnen, wenn ich die erste Frage beginne. Sie sind bereit?
Ja.
Dann geht's los. Welcher Weltmeistertrainer Deutschlands sagte einst, der schnellste Spieler ist der Ball?
Helmut Schön.
Nee, Sepp Herberger. 1954 holte Herberger sensationell den WM-Titel mit Deutschland. Wie wurde dieser Überraschungskuh genannt?
Das Wunder von Bern.
Richtig. Herberger, Löw und Beckenbauer führten Deutschland zu WM-Titeln. Welcher Trainer noch?
Helmut Schön.
Richtig. Helmut Schön starb 1996. Welchen Titel holte die Fußballnationalmannschaft in diesem Jahr?
Europameisterschaft.
Richtig. Welcher Spieler aus dieser Mannschaft von 96 sagte, ich bin körperlich und physisch topfit?
Rudi Völler?
Nee, Thomas Hessler? Das Magazin Kicker hatte einst festgestellt, dass dieser ghanaische Ex-Nationalspieler lebte wie ein deutscher Musterbürger. Darauf sagte dieser, ja, soll ich etwa ein Lagerfeuer im Wohnzimmer machen? Um wen geht's?
Asamoah?
Nee, Toni Yeboah?
Ja, Toni Yeboah wollte ich sagen, Entschuldigung.
Genau, für welchen Bundesliga-Verein machte Yeboah am meisten Spiele?
Eintracht Frankfurt.
Richtig. Du hast hier nichts mehr zu sagen, du Wichser, sagte Jean Löring von Fortuna Köln seinem damaligen Trainer in der Halbzeitpause und feuerte ihn. Wen?
Toni Schumacher.
Richtig. Toni Schumacher war Torwart beim EM-Titel 1980. Wie wenige Mannschaften nahmen am Wettbewerb teil?
16.
Nee, sogar nur 8. Und die letzte Frage. Welcher ehemalige Profi formulierte, ich glaube nicht, dass der Verein mir Steine in den Vertrag legt?
Das weiß ich nicht, tut mir leid.
Stopp! Das war Thorsten Legert.
Das ist ja cool.
Ja. Ich glaube nicht, dass der Verein mir Steine in den Vertrag legt. Ja, der hat noch ein paar andere lustige Sprüche rausgehauen. Ja. Der hat auch mal irgendwie gesagt, als er nach Stuttgart gegangen ist und nicht wusste, was Spätzle ist, hat er auch irgendwie gemeint, so sinngemäß, ja, ich mag Geflügel. Und meint er, dass Spätzle Geflügel sind. Es gibt gute Nachrichten. Sie haben einige Punkte geholt und Sie haben 12 Sekunden übrig. Also allein diese 12 Sekunden sind schon mal super. Dann haben Sie geholt, Frage 2 war richtig. Das sind dann 2 Punkte. Für das Wunder von Bern. 3 Punkte gibt's für Helmut Schön, der war richtig, dann sind wir bei 5. Dann 4 Punkte für den Europameistertitel, dann sind wir bei 9. Dann hatten Sie richtig, Yeboah hat am meisten Spiele in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt gemacht. Das waren nämlich 123 Spiele, sind 7 Punkte dazu, sind 16. Plus Toni Schumacher haben Sie gewusst, dass der von Jean Löring mit diesen deftigen Worten in der Halbzeitpause gefeuert wurde. Haben Sie da noch mehr Erinnerung daran, an die Szene, weil Sie es wussten, dass das Toni Schumacher war?
Ich war Torwart, wissen Sie. Und ich habe Toni Schumacher war eins meiner Idols. Und das ist klar, dass man sowas weiß. Ne?
Das sind dann insgesamt 24 Punkte. Mal 12, dann sage ich Ihnen mal 1. Peter Hyballa hat 240 Punkte geholt. Und 24 mal 12 sind mehr als 240. Genau. Nämlich 288 Punkte. Und damit gehen Sie in Führung, Herr Weiß, bei Im Kopf des Trainers das Quiz. Glückwunsch!
so muss es sein. Hä? So muss es sein. Ne?
Ja, das liegt wahrscheinlich an Ihrer Erfahrung. So viele Länder, so viele Jahre im Ausland gehabt, da weiß man einfach mehr.
Als ich muss sagen, ich habe ein bisschen Bammel vor den Fragen gehabt. Ich hab ein bisschen Bammel vor den Fragen gehabt, aber weil ich viele Dinge in letzter Zeit so ein bisschen vergesse oder wenn die mir nicht wichtig erscheinen, dann streiche ich die aus dem Gedächtnis oder aus dem Gehirn sofort. Aber Fußball ist halt so wahrscheinlich so stark entwickelt und die Fragen sind mir ein bisschen entgegengekommen. Ja. Also ja, ein bisschen Glück auch mit dabei.
Das ist doch mal ein schöner Abschluss für so ein
wunderbar.
Interview. Ja, wunderbar. Dann, Herr Weiß, ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Es war sehr, sehr spannend, Ihnen in den Kopf des Trainers blicken zu können. Tolle Anekdoten, sehr wertvolle Tipps auch für Trainer, die jetzt vielleicht in der Kreisliga, in der Bezirksliga arbeiten. Ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Schöne Grüße nach Japan und alles, alles Gute.
Vielen Dank für die Gelegenheit und alles Gute weiterhin für Ihre Sendung. Er hat mir viel Spaß gemacht. Alles Gute.
Dankeschön. Was heißt Tschüss auf Japanisch?
Matane.
Matame?
Matane.
Matane. Okay, weil mit Konnichiwa sind wir eingestiegen, dann sagen wir jetzt Matane.
Matane. Oder Sayonara, ne?
Sayonara. Sayonara, das kennt man eher, genau, ja. Sayonara. Alles klar. Wunderbar.
Vielen Dank
euch beiden, ne? Hat schöne Spaß Grüße gemacht. Nach Asien. Dankeschön.
Wunderbar, ne?
Merci. Alles
Ciao,
Gute.
Bye-bye. Ciao. Danke, ebenso. Ciao. Bye-bye.
Im Kopf des Trainers wurde Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Aufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de